Mädchen. Paul Meister ist Bademeister.
Das war bestimmt falsch.
Ja, ich glaube, es ist er. Paul Meister ist Bademeister.
Ja.
Wir werden es nie lernen.
Nee. Das macht einfach einen Knoten in meinem Kopf.
Und wir, das sind übrigens die wilden Mädchen. Ich bin Jessie.
Und ich bin Constanze. Und falls ihr nicht wisst, warum das gerade passiert ist,
dann wart ihr offensichtlich nicht auf der Herbst des Lebens-Tour.
Oh, wow. Das passiert live auf der Bühne, wenn Mondo Bondage vorgetragen wird von Die Ärzte.
Zumindest in diesem Zyklus.
Ja.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir besprechen in jeder Folge oder beinahe in jeder Folge ein Ärzte-Song. Und diese Woche ist das Mondo Bondage.
Wupp, wupp.
Ich freue mich schon sehr darauf.
Ich freue mich auch drauf. Ich bin sehr gespannt, wie das so ausartet heute. Wohin die Reise geht.
Ja, ich mag den Song sehr, sehr gern. Ich habe den früher tatsächlich nicht so gern gemocht. Das war schon einer meiner Skip-Songs, aber ich glaube, das lag auch einfach daran, dass ich mit dem auch nicht viel anfangen konnte thematisch und auch nicht so richtig gerafft habe, worum es geht. Also mit früher meine ich so mit 13, ja. 12.
Mhm.
Dann irgendwann habe ich den natürlich nochmal so entdeckt beim Hören und fand den, also dachte mir dann so, hä, was, das ist doch voll der gute Song, warum habe ich mir den denn nie angehört? Und gut Ding will Weile haben.
Ja, ich glaube, als Teenager ist der bei mir auch eher so durchgerauscht, weil der Text ja auch so unverständlich ist.
Ja, und der Klang, also diese ganze, das Melodische und wie der instrumentell gestaltet ist, hat mich auch damals nicht angesprochen.
Mhm.
Also das kam noch dazu, neben dem Text, den ich quasi nicht verstanden habe, also akustisch nicht verstanden.
Ja, ich glaube, inhaltlich hätten wir den auch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Machen wir uns nichts vor.
Nee, aber über sowas brauchst du dir ja keinen Kopf machen, wenn du schon nicht akustisch nicht verstehst, worum es überhaupt geht und was da gesungen wird. Naja, dann denkst du dir halt nur so, ah, dieser Nuschelsong, und dann drückst du den halt weiter.
Ja, ich mochte immer den einen Teil im Refrain, das werde ich nachher noch ein bisschen weiter ausführen, vom Aufbau sehr gerne. Aber ich glaube, so richtig geklickt hat er bei mir auch erst viel später.
Ja, vor ein paar Jahren, also, weiß ich nicht, 22, 23, vielleicht ein bisschen eher.
Ich kann das gar nicht so zeitlich sagen, ehrlich gesagt.
Naja, also ich würde das ungefähr da einordnen, als Hell und Dunkel irgendwann rausgekommen sind und ich wieder mehr angefangen habe, Ärzte zu hören und den dann halt wiederentdeckt habe. Und ich kann das halt auch nicht ganz genau einordnen, aber halt spätestens 22, 23.
Mhm.
Auch mit der Live-Darbietung eben.
Ja, jetzt möchte ich aber erstmal eine Darbietung von dir.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja schon so ein bisschen vorweggenommen, aber ruhig Blut mit der jungen Pferde.
Let's go.
Mondo Bondage. Musik ist halt, stopp. Bevor wir hier zur Musik kommen. Moment. Das war ein Wunsch. Nämlich einmal Mario Sparks und einmal Tassen in Massen, die jetzt aber nicht mehr Tassen in Massen heißt. Ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt vorher, aber liebe Laura, du weißt doch, wer gemeint ist.
Ja, viel Spaß mit der Folge. Wird eine Reise, bestimmt.
Ja, und ich finde, das ist auch ein sehr schöner Wunsch. Und an Tassen in Massen, I see what you did there, zwinker, zwinker. Sie hat mich schon verstanden, ich bin mir sehr sicher.
Okay, alles klar.
So, jetzt aber. Musik ist von Rod und Text ist von Bela. Trivia, der Musiktitel ist von Farin.
Wild.
Erschienen ist der Song auf Runter mit den Spendierhosen Unsichtbarer aus dem Jahr 2000 und auf dem Seitenhirsch 2018. Mondo Bondage ist Track Nummer 5 und sitzt damit zwischen Dir und On Prangering. Der Song ist insgesamt 3 Minuten und 1 Sekunde lang und erschien über das Label Hot Action Records. Mondo Bondage war keine Single und keine Maxi, hat kein Video und ist auch auf keinem Sampler erschienen. Der Song wurde live gespielt und hatte sein Live-Debüt am 9. März 2001 im Pier 2 in Bremen auf der Tour Rauf auf die Bühne Unsichtbarer. aus dem Jahr 2001 und wurde dann noch gespielt auf den Open Airs 2002 bei Kegeln vor Kreuzberg 2003 als Nackt unter Kannibalen, auf der Jenseits der Grenze des Zumutbaren Tour 2003 und Rockstar 2004, Los Gringos Calientes de Berlin 2004, Jazzfest 2008, Es wird eng 2008, auf dem XX, also dem Frauenkonzert 2011, auf Das Ende ist noch nicht vorbei 2012, Clubshows und Festivals 2023, also wir machen dann einfach mal so 11 Jahre Sprung, Herbst des Lebens 2023, die Konzerte vor den Konzerten 2024 und Tempelhof 2024.
Okay.
Mondo Bondage wurde insgesamt circa 91 Mal live gespielt. Das fand ich dann doch überraschend viel. Ich hatte das irgendwie als viel weniger im Gefühl. Und landet damit auf Platz 81 der Live-Charts. Auf Platz 80 mit 94 Mal gespielt ist Vollmilch. Und auf Platz 82 mit 88 Mal gespielt ist Geisterhaus.
Ja.
Haben wir den Song live gesehen?
Ja.
Wir haben den Song live gesehen in Potsdam 2, Berlin 1, Hamburg 1, Saarbrücken, Leipzig 2 auf der Herbst des Lebens Tour 2023 und dann nochmal 2024 einmal in Stuttgart zu die Konzerte von den anderen Konzerten und in Tempelhof 1 und 3.
Mhm.
Ein bisschen Trivia gibt es zu dem Song auf jeden Fall, denn in der Pravda Nummer 4 sagen sowohl Farin als auch Bela was zu dem Song. Farin hat Folgendes zu sagen. Ich schlug Bela nur den Titel vor, der Rest ist von den beiden. Hammer Song. 2 Ausrufezeichen.
Moment, das hat alles mit dem Titel angefangen?
Zumindest vom Inhalt des Textes. Mr. Ich schreibe einen Song namens Bitte, Bitte, schlägt dann eben das vor. Und Bela sagt dazu, Rodrigo schickte mir ein Demo mit dem Song. Es gab noch keinen Text, er hatte nur etwas in Fantasie-Englisch darauf gesungen. Farin erzählte mir, dass er aus dem Wort Mondo Bondage etwas machen wolle, aber noch nichts hätte. Ich nahm den Titel und packte all mein Betty Page John Willy Fetischwissen in den Text. Das tiefe Gegreine im Refrain wird von Farin und mir immer live variiert. Das letzte Mal sangen wir zum Beispiel Nuschel, Nuschel, Murmel, Murmel, Hau, Hau. Das heißt, wir sind mit Paul Heister, ist Bademeister, sehr gut bedient. So viel also dazu.
Also es bestand beides gleichzeitig, eine Titelidee und schon ein grober Grundriss ohne Text.
Genau. Und weil Farin eben diesen Titel oder dieses Wort unbedingt irgendwie unterbringen wollte, hat Bela dann daraus diesen Text gemacht.
Okay.
Der verbindet auch zwei Songs, beziehungsweise verbindet dieser Song verbindet sich noch mit einem anderen Song aus dem Ärztekosmos, aber dazu kommen wir gleich, wenn wir uns den Text angucken.
Okay.
Das erkläre ich dann an gegebener Stelle.
Ha, schlaue Füchse werden es sofort checken.
Na, dann schauen wir doch mal gleich einen Text.
Ja, das Lied beginnt mit einem Intro. Da wird das Gitarrenriff, das sich durch den ganzen Song erstreckt, schon angespielt.
Ja.
Und ein tiefstimmiger Bela, er singt ja nicht, es ist eher so ein Sprechgesang.
Er grummelt, ja.
Murmel, Murmel.
Na, er hat ja gesagt, das Gegreine.
Stimmt. Er greint.
Ja, also es ist ja schon ein sehr tiefes, murmeliges, auch gerolltes Sprechen, was er da macht.
Ja, er rollt das R dann ja auch immer so, während er das tut. Was er sagt ist Latexvinyl, Gummijackett, Ringe aus Stahl, Talkumpuder, Wonne in Schwarz, Kerzenwachs, Stöckelschuh, Zofenluder.
Und nachdem Bela das zum Besten gegeben hat, geht es eigentlich auch direkt über in Strophe 1. Mädchen, deine schönen Augen machen mich so schwach. Deine Haut so weiß wie Alabaster und noch zarter tausendfach. Wenn du mich einfach so ansiehst, bin ich Butter in der Sonne. Und die Reinheit deiner Seele ist die größte Wonne. Unsere Liebe ist so rein wie ein Silberbach. Bitte, Baby, sag nicht nein. Baby, mach mich jetzt nicht schwach. gefolgt vom Refrain 1.
Latex, Vinyl, Gummijackett, Ringe aus Stahl. Wie weit darf ich gehen? Wonne in Schwarz, Kerzenwachs, Stöckelschuh. Ich will dir zu sehen. Wehrlose Lust, glänzender Lack, Stahlkorsett, hilflos wunderschön. Latex, Vinyl, Gummijackett, Ringe aus Stahl, Mondo Bondage. Wonne in Schwarz, Kerzenwachs, Stöckelschuh, Mondo Bondage. Wehrlose Lust, glänzender Lack, Stahlkorsett, Mondo Bondage.
Danach folgt dann Strophe 2. Mädchen, du bist mir so nah, ich will deine Tiefe spüren. Ich will mehr als jeder andere, lass mich dich verschnüren. Sei mir meine Betty oder Gwendoline, die Stricke werden wirklich fest, doch nicht schmerzhaft sein. Deine Wonne wird zur Frage, kannst du mir vertrauen? Meine Wonne wird es sein, dir dabei zuzuschauen. Und dann geht es in den Refrain 2.
Latex, Vinyl, Gummijackett, Ringe aus Stahl. Wie weit darf ich gehen? Wonne in Schwarz, Kerzenwachs, Stöckelschuh, ich will dir zu sehen. Wehrlose Lust, glänzender Lack, Stahlkorsett, hilflos wunderschön. Latex, Vinyl, Gummijackett, Ringe aus Stahl, Mondo Bondage. Und das wiederholt sich dann nochmal. Und am Ende kommt dann nochmal Latex, Vinyl, Gummijackett, Ringe aus Stahl, Mondo Bondage. Wonne in Schwarz, Kerzenwachs, Stöckelschuh, Mondo Bondage. Wehrlose Lust, glänzender Lack, Stahlkorsett, Mondo Bondage. Und dann fadet das aus mit Talkumpuder, Zofenluder und einem geflüsterten Mondo Bondage.
Und dann ist der Song vorbei.
Ja, ich glaube, so viele kinkige Begriffe zusammen habe ich noch nie ausgesprochen. Ich habe auch ein paar Verhörer. Also ich glaube, bei diesem Lied ist das sehr logisch.
Ja, habe ich auch. Und vor allem stimmt auch der Text von Bademeister wieder überhaupt nicht mit dem überein, was gesungen wird.
Ja.
Das macht mir auch schon wieder richtig kirre.
Ja.
Fangen wir mal von vorne an. Vielleicht erstmal noch ganz kurz zur Einordnung. Das tiefe Gegrummelte, nämlich diese ganzen kinky Begriffe, also eigentlich mehr oder weniger fast alles an dem Part, was Constanze vorgelesen hat, singt Bela. Die beiden Strophen singt Rott.
Mhm.
Und das Einzige, was Rott im Refrain singt, sind quasi in den ersten drei Zeilen diese nachhallenden Fragen. Wie weit darf ich gehen? Ich will dir zu sehen. Hilflos, wunderschön.
Gut, dann von Anfang an. Ich habe immer verstanden, statt Ringe aus Stahl, Riege aus Stahl. Ich wusste auch nicht, was das bedeuten soll. Es war einfach, es war da und Wolle in Schwarz.
Geil. Mondo Bondage mit Wolle in Schwarz. Ich liebe alles so dran.
Ja.
Ja, also ich habe auf jeden Fall Talkumpuder und Zofenluder, also im Intro schon nicht verstanden, weil ich diese zwei Worte nicht mal kannte, also damit nichts anfangen konnte. Das heißt, ich habe einfach nur irgendwie verstanden. Und bei Latex-Vinyl weiß ich auch noch, dass ich zwar das Vinyl verstanden habe, aber das mit dem, also mit Latex-Vinyl, mit dem Wort konnte ich halt auch nichts anfangen. Ich weiß auch nicht, ob ich das überhaupt richtig verstanden habe.
Ja, es war ja auch mehr so ein Genuschel dann irgendwie.
Ja, und das zieht sich, also bei dem Part, den Bela singt immer wieder, in dem Refrain auch und so weiter, das zieht sich halt so durch. Da habe ich immer ganz viele Sachen einfach überhaupt gar nicht verstanden.
Ja, da hast halt immer nur so Fragmente verstanden, so Lack, Lust, Vinyl, Stahl, Stöckelschuh, Wolle in Schwarz. Ja. Und ich habe dann in Strophe 2 auch immer verstanden, ich will mehr als jeder andere, lass mich dich verspüren und nicht verschnüren.
Das habe ich auch immer verstanden, was gar keinen Sinn ergibt, wenn der Song vor allem schon Mondo Bondage heißt.
Naja, ich wusste damals ja auch nicht, was Bondage überhaupt ist.
Ja, natürlich, aber aus jetziger Sicht ist das natürlich total logisch.
Ja.
Und es ist auch total logisch, dass es nicht die schwarze Lust, die schwarze Wolle ist, die schwarze Lust. Man muss auch dazu sagen, dass er teilweise auch andere Sachen singt, als in dem Text stehen. Weil beispielsweise beim ersten Refrain, die erste Zeile, da steht auf Bademeister, Latex-Vinyl, Gummijackett, Ringe aus Stahl, wie weit darf ich gehen? Und er singt aber, wie weit soll ich gehen?
Echt?
Ja, ich habe es mir wirklich noch dreimal angehört und er singt wirklich, wie weit soll ich gehen, weil beim zweiten Refrain singt er nämlich auch tatsächlich, wie weit darf ich gehen, und das hört man auch, dass das ein Unterschied ist.
Aha.
Im Refrain 2 ist ja in der zweiten Zeile das ähnlich, weil da kommt dann nämlich Wonne in Schwarz, Kerzenwachs, Stöckelschuh und bei Badeneißer steht, wirst du mich verstehen, aber er singt, ich will dir zu sehen.
Interesting.
Bei Strophe 2 ist es in der dritten Zeile, da singt er, sei mir meine Betty oder Gwendoline, aber im Text auf Badeneißer steht, sei mir meine Betty Page oder Gwendoline. Und er singt das Page aber gar nicht. Dann kam noch dazu, dass auf Badeneißer einfach auch gar nicht eingeblendet war, dass diese Refrain zweimal gesungen wird. Und dann kommt erst nochmal die letzten drei Zeilen mit immer dem Mondo Bondage hinten dran. Und dann steht bei Badeneißer irgendwie ganz zum Schluss nochmal Latex, Vinyl, Gummischakett, Ringe aus Stahl, Talkumpuder. Das stimmt aber gar nicht, weil er singt nur das Talkumpuder. Und bei Badeneißer steht ja auch Wonne in Schwarz, Kerzenwachs, Stöckelschuhe, Zofenluder. Und das stimmt nicht, weil er singt ja nur Talkumpuder, Zofenluder und dann Mondo Bondage. Er singt ja das davor, die ganze Zeile gar nicht, die steht da aber. Und ich habe das gelesen, ich war so, was passiert hier eigentlich? Das stimmt doch alles nicht.
Okay.
Und dann musste ich da Teile nochmal streichen. Und also, Leute, kommt mal klar mit euren Texten.
Ich musste auch beim zweiten Refrain den nochmal so Stück für Stück anhören, kontrollieren, ja. Ich habe übrigens, weil es mir erst jetzt so richtig aufgefallen ist, mal gegoogelt, was Mondo überhaupt bedeutet.
Mhm.
Und es gibt zwei Übersetzungen. Also es gibt eine Übersetzung ins Deutsche und eine Übersetzung ins Englische, die sich irgendwie ein bisschen unterscheiden, aber auch ähnlich sind. Also Mondo ist eigentlich ein italienisches Wort. Und im Deutschen wird es übersetzt mit Welt. Also man könnte sagen, die Welt des Bondage in die Richtung.
Ja.
Oder auch, im Englischen wird es nämlich etwas anders übersetzt, very large or great in amount or number, also sehr viel, sehr, sehr viel, sehr, sehr, sehr viel Bondage.
Meinst übermäßig.
Ja.
Exzessiv.
Exzessives Bondage. Das passt zum Lied.
Ja, total. Was mir noch aufgefallen ist in Strophe 1, dass hinter der ersten und der zweiten Zeile noch mal jeweils so ein kleines Instrumental kommt, bevor der Text weitergeht. Ne, da kommt ja immer diese.
Ja.
Ja, und Strophe 1, der Baby-Counter steigt in der letzten Zeile. Bitte, Baby, sag nicht nein. Baby, mach mich jetzt nicht schwach.
Und das für Rott. Oh mein Gott.
Nee, da ist jetzt hier für mich mal Sippenhaft, ne? Weil die beiden Komplizen, auch wenn der eine das geschrieben hat und der andere singt, das kriegen die jetzt hier beide von mir eine 2 auf dem Babycounter dazu. So, das steht auf beider Konto. Genau, weil Bella startet mit 72 und klettert dann jetzt auf 74. Farin bleibt bei 85 und Rod klettert von 36 auf 38. Freunde.
Okay, wollen wir noch ein bisschen was zu den Strophen sagen? Weil da passiert ja doch etwas mehr als nur die ganze Zeit so Word-Dropping.
Und Baby-Counter. Ja, sehr gerne. Ich wollte das nur gleich abhaken, weil ich hätte das gleich wieder vergessen sonst.
Ja, sehr gut.
Also ich muss ja mal sagen, wenn ich mir die Zeilen aus Strophe 1 nochmal so angucke, deine schönen Augen machen mich schwach, Haut so weiß wie Alabaster, noch zarter tausendfach, ne, Reinheit deiner Seele. Und deine Liebe ist so rein und, also, Bela.
Was geht?
Also,
Schneewittchen am Start oder was?
Nee, aber ich muss mal wirklich sagen, so sehr ich vor allem auch Belas Texte immer wieder kritisiere, aber Junge, da hast du ja mal einen rausgehauen. Ich bin wirklich beeindruckt, wie schön schmachtend das sein kann, wenn... Also, ne, dass Bela ja durchaus Texte schreiben kann, die, wo ich echt sage, so, wow, also irgendwie die Reinheit deiner Seele ist die größte Wonne. Ich meine, also, was ist das für ein Kompliment? Das ist ja, finde schon, dass das ist ja auch nichts Körperliches. Also, ne, kein Kommentar zu einem Aussehen. Das ist keine Bewertung von Körperlichkeit. Also klar, das passiert natürlich vorher, ne, schöne Augen etc., aber es ist, ich empfinde das nicht so, dass das auf so eine ekelhafte Art und Weise ist. Also erstens gehe ich davon aus, dass dafür eine Ebene da ist zwischen der besungenen Person und dem lyrischen Ich und dass das ja Sachen sind, die ihm eben an dieser anderen Person gefallen und ich finde, das ist sehr wohlwollend formuliert.
Ja, und es geht halt nicht in diese icky, man könnte es als Jungfräulichkeit lesen, Richtung, so diese Reinheitssache.
Ja, voll. Ja, genau. Ja, empfinde ich auch gar nicht so. Und eben auch solche Sachen, wenn du mich ansiehst, bin ich Butter in der Sonne. Also, ne, da geht es ja auch darum, was diese Chemie zwischen diesen beiden Personen macht. Und ich finde, es ist wirklich ein total gelungener Text. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist dieses Mädchen am Anfang. Mhm. Es geht halt nicht um Mädchen, hoffe ich. Es geht um Frauen.
Ja, und ich finde es irgendwie auch ganz gut, dass er das nicht so aufs Körperliche und Sexuelle reduziert, sondern auch sagt, unsere Liebe ist so rein wie ein Silberbach. Also, dass es ihn auch auf der emotionalen Ebene catcht.
Genau, es wird halt eine größere Bandbreite abgedeckt und nicht immer nur so in eine Schiene. Mhm. Strophe 1 ist ja ganz viel Wertschätzung auf verschiedenen Ebenen und auch wenn da ja quasi ne, mit irgendwie den schönen Augen und der weichen Haut und so weiter eine Beschreibung oder vielleicht auch eine Bewertung stattfindet, finde ich, ist es aber noch total im Rahmen, weil es eben nicht auf dieser Ebene bleibt.
Was mir dann im Refrain immer ganz positiv auffällt, ist, dass die erste Frage ist, wie weit darf ich gehen?
Ja, es ist eine Konsensfrage.
Ja, wir lieben Konsens, das wisst ihr.
Ja, voll. Das ist so ein krasser Gamechanger, dass das in diesem Song auch einfach vorkommt, neben diesem Dropping. Und dass es nicht darum geht, er ist jetzt hier der geile Typ und ich mache irgendwelche Sachen mit dir und stelle mir irgendwas vor, sondern diese Dinge mag ich an dir. Und durch diese Aufzählung verschiedener Utensilien hat man vielleicht ein Bild davon, was jetzt irgendwie so passieren soll oder was da irgendwie eine Rolle spielt. Aber das kann man sich halt selber ausmalen, denn das Wichtige ist halt, egal was er aufzählt, er fragt halt nach, wie weit darf ich gehen? Also so nach dem Motto, es gibt ein Angebot und er wartet eben darauf, ob das angenommen wird und inwiefern. Und das finde ich mega gut.
Ja, und er sagt ja auch nicht explizit, was er sich vorstellt, sondern zählt eben nur diese Tools auf, die man nutzen kann, wenn man Lust darauf hat. Und es fühlt sich an, als würde die Entscheidung woanders liegen. Und das finde ich ganz gut. Also bei jemand anderem, nämlich dem Gegenüber.
Ja, genau. Das finde ich nämlich auch, kommt dadurch richtig gut zur Geltung, indem das nur aufgezählt wird und eben keine Beschreibung von irgendwelchen Praktiken und auch keine Beschreibung von, was jetzt passiert, also als Geschehen. So nach dem Motto, das ist die Auswahl und du darfst entscheiden, was kommt hier wie zum Einsatz, wie stark oder eben auch nicht stark soll das zum Einsatz kommen, etc. Es kommt ja immer ein bisschen drauf an, auf was man sich halt so bezieht.
Ja.
Ja, und dann eben auch nochmal, ich will dir zu sehen, ne, auch zu verstehen, dass die Person offensichtlich eher auch einen passiveren Part einnehmen möchte, zumindest bezogen auf diese Zeile. Und hilflos wunderschön, dass die Person eben auch einen Gefallen daran findet, wenn wir jetzt bei dem Bondage bleiben, dass es eben auch einen Reiz haben kann, jemanden da irgendwie zu verknoten und einzuwickeln und also, dass er auch teilweise als Kunst gesehen werden kann.
Ja.
Je nachdem, wie man das eben Stricke legt und verknotet und bindet und das steht für mich trotzdem halt immer unter diesem Satz, wie weit darf ich gehen, dass es immer darum geht, dass die andere Person, also die Person, die für mich jetzt aus dem Text rausgelesen, verschnürt wird, dass diese Person das eben alles bestimmt und ihren Rahmen setzt und ihre Grenzen setzt. Und das ist halt total wichtig und es macht halt diesen Song auch nicht, was du vorhin gesagt hast, nicht icky.
Ja, und was das lyrische Ich gerne hätte, das wird dann in Strophe 2 doch nochmal ein bisschen klarer.
Aber nicht total platt formuliert.
Mm-mm. Wie liest du, ich will deine Tiefe spüren? In welchem Kontext?
Na, für mich gibt es da so zwei. Also es gibt tatsächlich einmal das sehr Körperliche, also wenn man intim miteinander wird im Sinne von Penetration. Und aber Tiefe spüren eben auch auf einer zwischenmenschlichen Ebene.
Ja.
Also vielleicht jetzt nicht unbedingt emotional, aber zumindest was jetzt so Vertrauen und Vertrautheit miteinander angeht. Also einfach eine Verbundenheit. So, also kann emotional sein, muss aber nicht.
Ja. Das höre ich halt auch immer raus, tatsächlich. Also bei mir dockt diese Zeile immer eher so an dieses Vertrauen an und diese Vertrautheit und dass man sich deswegen so nah ist und nicht unbedingt die Interpretation des Körperlichen.
Ich empfinde nur, dass es die zwei Möglichkeiten gibt, ja. Genau, aber ich sehe das auch eher auf der zwischenmenschlichen Ebene, weil für mich der Text, auch wenn der Mondo Bondage heißt, aber So grundlegend würde ich sagen, geht es in dem Text eigentlich eher darum, wie man miteinander einen Konsens findet.
Mhm.
Und das zeigt sich ja dann auch gleich in der anderen Zeile, also in der nächsten Zeile. Ich will mehr als jeder andere, lass mich dich verschnüren, weil da geht es ja darum zu äußern, was ich gerne, also das lyrische Ich, gerne hätte und den Wunsch äußert. Und dann eben nochmal als Beispiel, ne, sei mir meine Betty oder Gwendoline und wie das lyrische Ich sich das vorstellt, ne, du wirst zwar keine, das wird nicht schmerzhaft sein, aber ich möchte das so und so machen. Und dann aber immer die Frage, kannst du mir vertrauen? Und ich würde mich freuen, dir dabei zuzuschauen.
Ja.
Also, ne, diese Ich-Botschaften, das Nachfragen.
Mhm.
Und dann eben auch nochmal im Refrain, wie weit darf ich gehen? Das kommt ja dann nochmal.
Ja, und ich finde es auch ganz gut, diese Zeile, deine Wonne wird zur Frage, kannst du mir vertrauen? Weil das auch so ein bisschen hervorhebt, egal wie sehr ich etwas will, das braucht vielleicht Zeit, das Vertrauen da reinzulegen, mhm, in die Sache selbst und auch in eine Person, es eben umzusetzen, sich einmal irgendwie so komplett bewegungsunfähig verschnüren zu lassen oder so.
Ja, total. Deine Wonne wird zur Frage, kannst du mir vertrauen? Da lese ich halt eben auch raus, dass dieses Vertrauen im Vordergrund steht, weil das lyrische Ich sonst daran auch keinen Gefallen finden kann. Wenn du mir nicht vertraust, dann sehe ich aber eben auch unsere zwischenmenschliche Verbindung nicht mehr, weil dann will ich das nicht oder dann macht mir das keine Freude. Also ne, dieses, ja, ich will nicht dir dabei zusehen, wie du vielleicht darunter leidest oder wie du dich dazu zwingen musst, sondern ich möchte, dass du ebenfalls Freude oder Spaß daran empfindest. Das steht für mich hinter diesem, deine Wonne wird zur Frage.
Mhm.
Ja, und alles, was natürlich in den Refrains, im Intro und so weiter fällt, sind halt mögliche Mittel oder Gegenstände oder Kleidungsstücke, die man dafür, ja, nutzen kann oder die vielleicht einfach zum Lustgewinn irgendwie da sind. Ja, und im Großen und Ganzen bin ich einfach davon begeistert, dass auch wenn man jetzt auf den ersten Blick vielleicht denken könnte, das ist ein relativ platter Song mit irgendwelchen Begriffen, die so eingestreut werden und irgendwie einem Typen, der sich da irgendwelche Sachen vorstellt. Ich finde, wenn man doch genauer hinguckt, sieht man schon auch, dass da einfach auch ein bisschen mehr dahinter steckt. Und da bin ich schon ganz begeistert, weil wir durchaus schon ganz andere Texte von Bela gelesen haben, wo ich mir ja wirklich einfach nur mit der Hand vor den Kopf hauen kann.
Ja, ich habe gerade noch mal versucht, rauszufinden, was Zofenluder bedeutet, weil dieses Wort mir nicht bekannt vorkommt. Und wenn man das googelt, kriegt man nur Ärzte-Lyrics und Fanfictions.
Geil. Ich gehe davon aus, dass es einfach eine Wortzusammensetzung ist von so einer, also einer Zofe, einer Kammerzofe,
mhm,
eine Bedienstete von adligen Damen, die ja eine adlige Herrin hatte und deswegen ja vielleicht, ne, das Wortspiel so ein bisschen mit der Zofe und Herrin und Herr und, ne. Als Luder werden ja durchaus Frauen beschrieben, die irgendwie schon durchaus irgendwie Männer in Anführungsstrichen verführen wollen oder durch ihre körperlichen äußeren Reize etwas Bestimmtes ausmachen oder hermachen. Und ich glaube, das ist halt in dem Fall dann einfach irgendwie so eine Umschreibung, das lyrische Ich als Herr, als bestimmende Person und Luder im Sinne von so ein bisschen mit, also empfinde ich so ein bisschen mit so einem Augenzwinker, dass es eben so dieses, ja, so wie du dich gibst und so weiter, das macht mich schon total an und auch wie du dich zurecht machst und deine körperlichen Reize und, ja, er selber sieht sich eben als Herr, der über sie bestimmt, aber trotzdem unter dem Blick des Konsens.
Ja, und falls ihr euch vielleicht fragt, was Talkumpuder hier zu suchen hat, vielleicht gibt es ja einige Bergsteiger unter euch.
Oder Leute, die bouldern gehen.
Ja, in diesem Kontext braucht man das, um in Latexklamotten reinzukommen.
Müsste ich es vorstellen, wie so ein, so mehlig sieht es aus?
Ja, ist so ein bisschen wie Babypuder. Nicht ganz, aber ein bisschen.
Ja, das ist eine bessere Beschreibung, genau. Und ja, das heißt, man nimmt halt das Fett und die Feuchtigkeit von der Hautoberfläche und dadurch kommt man quasi besser in diese Klamotten rein, weil sonst könnt ihr euch ja vorstellen, so ganz synthetische Sachen, wenn man im Sommer so schwitzt und dann klebt das alles so schön an der Haut und das Talkumpuder, das macht, dass es aufhört zu kleben.
Ja, und diese Latex-Sachen sind sehr eng. In der Regel.
Wie eng die sind, das könnt ihr unter anderem sehen bei Britney Spears in ihrem Video mit Oops, I Did It Again, weil da hat sie ja so einen roten Ganzkörper-Latex-Anzug an und die ist da bestimmt auch nur mit Talkumpuder reingekommen.
Sicherlich.
Aber von Britney Spears zu einer anderen Frau, die in diesem Text genannt wird, Nämlich Sei mir meine Betty und auf Badenizer Betty Page, um genauer zu sein. Da wollte ich euch noch kurz ein paar Infos dazu geben, wer das eigentlich war.
Mm.
Und zwar Betty May Page, geboren am 22. April 1923 in Nashville, Tennessee. Auch bereits verstorben am 11. Dezember 2008 in Los Angeles, Kalifornien, war ein US-amerikanisches Fetisch- und Aktmodel.
Ah.
Und sie wurde in den 50er Jahren durch Pin-Up-Bilder bekannt und ab den 60ern hat sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, wurde dann quasi auch so ein bisschen von der Öffentlichkeit, naja, in Anführungsstrichen vergessen und dann in den 80er Jahren durch Subkultur wie Rockabilly etc., als das nochmal so richtig aufkam, ist das natürlich auch nochmal so. Ist sie als Ikone und Sexsymbol verehrt worden durch verschiedene Subkulturen. Sie gilt tatsächlich als eine der meist fotografiertesten Frauen der 50er Jahre und
wow.
Wegbegleiterin der, also angeblich sexuellen Revolution. Sie selber hat das nicht so gesehen, ne, weil sie halt meinte, naja, ich war halt nur leicht bekleidet vor Kameras, aber mehr halt auch nicht.
Mhm.
Sie war natürlich auch eine Inspiration für Comicfiguren, Filme und eben auch die Entwicklung dieser neuen Burlesque-Ära, die dann so angefangen hat. Ja, die Gute ist eigentlich in die Welt gezogen, um Schauspiel zu studieren und hat das auch abgeschlossen, hat dann aber eben als Schauspielerin in New York gelebt und so Gelegenheitsjobs gehabt. Und ist dann halt irgendwann so in den Bereich Fotografie gekommen und war dann bereit, eben auch für verschiedene Leute da als Model sich zur Verfügung zu stellen. Und so nahm das dann so ein bisschen seinen Lauf. In den späten 40er Jahren haben sich verschiedene Männers zusammengefunden in sogenannten Camera Clubs. Zweck war es, in diesen Kameraclubs quasi diesen ganzen gesetzlichen Bestimmungen in Amerika so ein bisschen das zu umgehen für so Aktaufnahmen. Und dann wurden diese Clubs eben dafür genutzt, um angeblich künstlerisch wertvolle Fotografien zu machen. Aber das war dann häufig nur so ein bisschen Fassade, um eben auch erotische Bilder oder teilweise sogar pornografische Aufnahmen zu machen.
Mhm.
Die Betty war eben im Bereich Glamour-Fotografie schon unterwegs und war da eben auch ein sehr bekanntes Model in dieser Camera-Club-Scene und war eben auch sehr bekannt dafür, dass sie beim Fotografieren sehr hemmungslos war, beim Posieren und da eben auch recht unkonventionell war. Natürlich fanden das dann ganz viele auch ganz toll und deswegen hat sie irgendwann mit Irving Claw zusammengearbeitet. Der hat dann im Bereich, also vorher schon, Bondage und Sadomaso-Motiven, Postkarten gemacht, also Motive fotografiert für Postkarten. Ich dachte auch so, okay, was man eben so macht.
Mhm.
Und der hat ihr auch vorgeschlagen, diese Pony-Frisur zu tragen, die dann ja auch in der Pin-Up-Szene, also das wurde ja ihr Markenzeichen und in den kommenden Jahrzehnten wurde das ja auch einfach so übernommen. Ja, und deswegen wurde sie dann eben auch zum ersten bekannten Bondage- und Fetischmodel, weil sie eben mit diesem Typen zusammengearbeitet hat. Und der hat sie auch abgelichtet in so Dominatrix- Bildern und Posen mit Peitsche und da wurde sie dann auch in verschiedenen Magazinen abgedruckt und sie selber hat aber auch ganz klar gesagt, dass sie das nur für Marketingzwecke gemacht hat und sie hatte halt nie Interesse an BDSM oder ähnlichem. Es gibt dann so verschiedene Szenerien mit ihr, wo sie dann als Femdom oder mit ihrer Schwester irgendwie dargestellt wird und beispielsweise als Damsel in Distress, also als verfolgte Unschuld, an so einem Sessel gefesselt war und fotografiert wurde. Bei Irving Claw, der hat auch verschiedene andere Künstler vertrieben, unter anderem John Willie. Und zu dem komme ich gleich noch.
Mhm.
Der hat dann eben auch so verschiedene Sachen fotografiert, teilweise bis zu kleinen Filmproduktionen, wo dann eben Betty Page auch mit beteiligt war und so weiter. Und ja, sie ist dann irgendwann aus diesem ganzen Geschäft ausgestiegen, weil sie sich selber eben auch zu alt gefühlt hat dafür und das dann auch nicht mehr wollte. Und dann hat sie irgendwie in ihrem Rückzug zu Gott gefunden und ist dann bei so einer evangelikalen Erweckungsbewegung gelandet. Also das sind ja so fundamentale Christen, die eben auch krass bekehren und so weiter. Und ist dann bei so einer Baptist Church gelandet und sie hat dann eben alle früheren Verbindungen zu ihrem Leben gekappt nach ihrer Bekehrung, nach ihrer eigenen. Und sie wollte dann als Missionarin nach Afrika, durfte aber nicht, weil sie eben geschieden ist. Und
oh Gott.
Ja, also es war alles auch dann irgendwie ein bisschen drüber. So. Mhm. Ich habe auch noch mal geguckt, ne, verschiedene Männer, also es sind wirklich nur Männer, die irgendwelche Bücher über sie veröffentlicht haben. Da dachte ich mir auch so, Junge.
Oh, das gibt mir so Marilyn Monroe-Vibes.
Weißt ja, du? Tatsächlich war sie oder wird sie ja auch so ein bisschen beschrieben als Vorreiterin für Marilyn Monroe, weil sie eben durch ihre freizügige und unkonventionelle Art auch so ein bisschen als Vorbild galt, ja. Sich nicht in bestimmte Sachen reinpressen zu lassen, genau. Ja, also es wurde dann halt auch ganz wild, weil ein Buch veröffentlicht wurde, wo dann eben auch drin stand, dass sie wohl an Schizophrenie leiden würde und ihre Vermieterin mit dem Messer versucht hat zu erstechen. Erst hat sie halt gesagt, dieses Buch ist voller Lügen und dann hat sie aber später in einem Interview zugegeben, dass sie an einer paranoiden Schizophrenie leidet und dass sie das eben hat, seitdem sie da so bekehrt wurde.
Mm.
Und sie hat eben während so einem paranoiden, also es kommt ja so in Schüben, ne, während so einer Phase tatsächlich ihre Vermieterin, die im Bett lag, mit dem Messer angegriffen und niedergestochen. Und sie hat auch ihren Ehemann und ihre Stiefkinder mit dem Messer angegriffen und niedergestochen. Krass. Und war dann mehrere Monate auch in der Psychiatrie. Und und dann hat sie halt sehr, sehr abgeschirmt gelebt und sich sehr, sehr zurückgezogen. Und dann Mitte November 2008 hatte sie Lungenprobleme und ist ins Krankenhaus eingeliefert worden und hatte dann Herzinfarkt und ist nicht wieder aufgewacht. Und dann hat man eben die Maschine abgestellt und that's it. Und ich dachte so, okay, das ist ein
sehr wilder Lebenslauf.
Ja, auf jeden Fall. Also heute wird sie natürlich häufig als so Königin des Pin-Up gefeiert. Vor allem im so im prüden Amerika in den Nachkriegsjahren war sie natürlich mit der Nacktheit, die sie so gezeigt hat, total krass. Eben so ein Prototyp, der dann beispielsweise auch für Marilyn Monroe den Weg geebnet hat, dass Frauen mit starkem Sexappeal eben auch gesellschaftlich anerkannter werden. Ich habe mich dann auch so ein bisschen gefragt, als ich das gelesen habe, wurde sie halt gesellschaftlich anerkannter oder haben es Männer einfach nur geil gefunden und deswegen erschien es irgendwie gesellschaftlich anerkannter, weil eine richtige Anerkennung ist es halt nicht, sondern alle ergötzen sich halt daran, weil Sex sells. Und das meine ich nicht als Vorwurf für Marilyn Monroe oder die Betty Page, sondern das meine ich halt eher, dass Frauen offensichtlich keine andere Möglichkeit hatten, teilweise selbstbestimmt zu leben, weil das war bei ihr ja auch ausschlaggebend. Sie hatte eigentlich Schauspiel studiert und ihre finanzielle Unabhängigkeit hat sie halt eigentlich nur dadurch gewonnen, dass sie eben solche Bilder gemacht hat und dass sie eben Verträge hatte mit Fotografen und diesen Camera-Clubs und so weiter. Und bei Marilyn Monroe, das hatten wir ja auch schon mal, war das ja eine ähnliche Geschichte, ne? Dass sie auf der einen Seite das so gehasst hat und auf der anderen Seite wusste sie aber, dass sie damit unabhängig sein kann. Also Fluch und Segen zugleich.
Ja, ich meine, zu der Zeit war ja auch gerade finanzielle Unabhängigkeit so unglaublich schwierig zu erreichen.
Ja.
Und da kann ich diese Entscheidung sehr verstehen. Also ich könnte sie auch heute noch verstehen, aber da kann ich es noch mal mehr nachvollziehen. Ja.
Ja, genau. Und falls ihr euch jetzt fragt, also wenn ihr jetzt zum Beispiel kein Bild von ihr vor Augen habt und jetzt auch nicht nachgucken könnt, beispielsweise Dieter van Thies, ich glaube, der Name sagt ja doch vielen was, die hat ihr Aussehen zum Beispiel schon sehr danach ausgerichtet, wie Betty Page eben aussah.
Ja.
Genau, und dann hatten wir ja vorhin John Willy, der eben mit diesem Irving zusammengearbeitet hat. Und John Willy ist ein britischer Comiczeichner und der hat vor allem im Bereich Bondage und Fetisch-Comics Sachen gezeichnet.
Mhm.
Und Sweet Gwendoline ist die weibliche Hauptperson aus einer seiner Werke, beziehungsweise aus mehreren Werken, die er hatte. Die wird halt immer wieder gefesselt, vorgefunden in misslichen Situationen. Also da auch wieder dieser Typus von Damsel in Distress, also die verfolgte Unschuld. Woher kennen wir die wohl? Oh mein Gott. Vielleicht aus einem anderen Song, der auch mit diesem Thema zu tun hat, nämlich natürlich Sweet Sweet Gwendoline. Der John Willy war auch mehrfach irgendwie gezwungen, seine Zeichnungen und Rechte an den Erotikverleger Irving Clarke zu verkaufen. Da war eben unter anderem auch mit dabei Gwendoline and the Missing Princess.
Oh Gott.
Was eine sehr umfangreiche Gwendoline-Geschichte ist anscheinend. Und sogar in Aquarell, also in farbigen Aquarellen dargestellt wurde.
Oh,
wow. Es gibt sogar eine Verfilmung. Ja, ich würde sagen, an der Stelle reicht ja erstmal. Es gibt ja noch dann zu dem Song die Möglichkeit, da noch ein bisschen mehr zu erzählen. Deswegen würde ich das jetzt gar nicht so ausweiten. Da haben wir dann nämlich die Verbindung zwischen den beiden Songs Sweet Sweet Gwendoline und Mondo Bondage. Und zwar jetzt nicht nur, weil die mitten da erwähnt werden, sondern eben auch aufgrund des Themas.
Wild.
Yes, yes, yes.
Das gibt für den Kontext des Songs Sweet Sweet Gwendoline noch mehr Kontext, I guess. Wow.
Konstanze erklärt das Wort mit dem Wort. Ja, ich finde, das rundet das auch noch mal so ein bisschen ab und gibt dem Ganzen einfach noch mal eine bessere Einordnung, wie das zu verstehen ist und auch was für Vorstellung das lyrische Ich hat.
Mhm.
Ja, dann würde ich sagen, ab ins Thema.
Ja.
Was hast du uns denn heute Feines mitgebracht?
Wolle in Schwarz.
Das ist Wahnsinn.
Wonne in Schwarz, Kerzenwachs, Stöckelschuh. Ich dachte mir, welches Lied würde sich besser eignen, um der Frage auf den Grund zu gehen, warum Menschen überhaupt kinky sind? Und naja, Antworten, die nicht Mondo Bondage sind, werden hier auch nicht akzeptiert, weil das Thema steht ja eh schon fest. Und deswegen tauchen wir jetzt mal ein bisschen in die Thematik ein, warum Menschen kinky sind. Also als kleiner Content-Inhaltsdisclaimer, wir werden über Sexualpraktiken und Kinky-Stuff reden. Wenn das kein Thema für euch ist, dann müsst ihr leider auf die nächste Folge warten. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Und ich dachte, wir starten mal ganz leicht mit der Frage, was kinky überhaupt ist. Wenn wir von kinky Sex reden, bezieht sich der Begriff vor allem auf unkonventionelle sexuelle Vorlieben, die gesellschaftlich außerhalb der Norm oder sogar als Tabu betrachtet werden. Beim kinky Sein geht es vor allem um sexuelle Freiheit und die Freude am Experimentieren. Kinky Praktiken erstrecken sich von Sensation Play, also dem Experimentieren mit heißem Wachs, Eis, Federn oder sogar elektrischen Stößen, über Bondage bis hin zu Fetischismus, bei dem der Fokus auf bestimmten Gegenständen liegt. Kink ist zwar oft, aber nicht immer mit Sex verbunden. In den letzten Jahren hat Kink viel Popularität und Akzeptanz gewonnen. Ich bin mir sicher, ihr habt mindestens schon einmal das Wort gehört. Aber um das Was geht es ja heute auch gar nicht so sehr. Es geht ums Warum. Und dazu habe ich ein paar Artikel und wissenschaftliche Arbeiten rausgesucht. Die sind zwar alle aus den USA und während die Zahlen hier vielleicht etwas anders sind, sind die Gründe sicherlich die gleichen oder ähnliche. Laut Umfragen bezeichnen sich 40% der US-AmerikanerInnen als kinky. Jede vierte Person sagt sogar, dass sie einen spezifischen Fetisch hat. Die überwiegende Mehrheit der Menschen, die kinky sind, sind weiß und cis. Die sexuelle Orientierung dagegen spielt bei der Verteilung keine signifikante Rolle. Dass Menschen Kink überhaupt für sich entdecken, liegt für die Mehrheit daran, dass sie bestimmte Praktiken in Zusammenhang mit sexuellen Erfahrungen ausprobiert haben. Deswegen ist für viele Kink auch direkt mit Sex verbunden. Etwa ein Drittel der Praktizierenden betrachten ihren Kink jedoch komplett unabhängig von Sex. Bei ihnen geht es mehr um die intensive körperliche Empfindung durch die Praktiken oder die komplette Abgabe der Kontrolle. Und da sind wir auch schon bei einer anderen Dimension des Kink, nämlich der Macht. Für etwa 2/3 der Teilnehmenden einer Studie zu Menschen, die sich als kinky identifizieren, spielt ein künstliches Machtgefälle eine große Rolle. Dominanz und Unterwerfung sind für sie ein wichtiger Bestandteil der Kinky-Praktiken. Es geht darum, Macht auszuüben oder abzugeben und damit entweder gesellschaftliche Rollen in diesem Kontext zu verstärken oder das genaue Gegenteil, sie umzukehren. Neben den Vorlieben ist auch die Zugehörigkeit zu Gleichgesinnten ein wichtiger Faktor. Akzeptanz, Toleranz und die inhärente Offenheit der Kinky-Gemeinschaft bildet für etwa die Hälfte der Teilnehmenden einen großen Anteil daran, dass sie ihre eigene Kinky-Identität entdecken konnten und können. Und neben all dem geht es für einige auch darum, sich durch Rollenspiele wie Pubplay oder als Sklave in einen komplett anderen Bewusstseinszustand oder sogar ein High zu begeben. Sex, Machtgefälle, Gemeinschaft und die Freiheit des Geistes sind zwar die dominantesten Gründe, warum Menschen sich in Kinky-Praktiken ausprobieren, aber noch nicht alle. Der Weg zum Kink ist für viele unterschiedlich. Die meisten probieren sich aus und sind neugierig. Einige wollen aber auch fliehen. Vor einer Religion oder Kultur, die sehr repressiv mit Sexualität und Sexpositivität umgeht. Vor einer erlernten religiösen Schuld, was die eigenen Fantasien angeht. Und Fantasien gehören nun mal dazu. Der Assistenzprofessor Mark L. Thornton des Dartmouth College hat auf seiner Webseite analysiert, worüber AutorInnen von erotischen Geschichten schreiben.
Oh je.
Und das auch noch nach Geschlecht und sexueller Orientierung aufgeschlüsselt, der AutorInnen. Das fand ich richtig gut. Etwa die Hälfte sind männlich und in den Altersgruppen eher Ü50. Ein Drittel weiblich. Der Rest divers, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Auffallend ist, dass Fantasien wie zum Beispiel Anal, Fetisch, Gruppensex und Inzest überwiegend von männlichen Autoren niedergeschrieben werden.
Keine Überraschung für mich an dieser Stelle, um ehrlich zu sein.
Ja, wovon die meisten natürlich auch hetero sind. Dagegen schreiben Frauen häufiger über BDSM, lesbische sexuelle Erfahrungen, Aliens und Romantik.
Dieses Aliens dazwischen macht mich ein bisschen fertig.
Außerirdische haben mein Mädchen geklaut.
Na, sie hat darüber geschrieben, nicht er.
Ja.
Er hat nur den Song geschrieben.
Ja.
Und sie das Buch.
Die meisten Menschen haben Fantasien, die sie noch nicht ausgelebt haben. Und nicht alle Fantasien schaffen es in die Realität. Und auch nicht alle Fantasien wollen von den AutorInnen in die Realität übertragen werden. Einige Fantasien sollten auch Fantasien bleiben, vor allem wenn es in ihnen an Konsens mangelt. Für alle anderen gibt es keinen Grund, es nicht auszuprobieren. Und die Kinky-Szene ist eine Möglichkeit, diese Fantasien in die Realität zu holen. Und ich bin froh, dass die Gesellschaft mittlerweile einen Raum dafür hat, in dem wir uns austoben können, wenn wir wollen.
Ich finde das manchmal sehr schwierig zu unterscheiden, welche Dinge vielleicht kinky sind und welche einfach nur eine persönliche Vorliebe.
Ja, ich glaube, die Grenzen verschwimmen da auch ein bisschen, eben weil der gesellschaftliche Blick auf Sexualpraktiken sich ja doch mit der Zeit verändert. Ich glaube, die Definition von Kink war eben etwas, das von der Gesellschaft quasi als nicht normal, ich setze das gerade in Gänsefüßchen, oder sogar als Tabu betrachtet wird.
Ja, das habe ich vorhin auch sehr aufmerksam wahrgenommen, aber ich frage mich dann halt immer, naja, aber ist es etwas, was die Gesellschaft tabuisieren würde oder als nicht normal sehen würde? Oder ist es nur eine Annahme, dass alle anderen denken, dass das so ist? Also, weißt du, wenn man sich natürlich jetzt nicht mit anderen darüber unterhält oder so, aber manchmal, wenn ich dann irgendwelche Sachen lese, Artikel lese, Beiträge und dann kommt da irgendwie das Wort kinky und dann sind Sachen beschrieben, dann denke ich mir so, naja, aber ist das jetzt wirklich kinky oder ist das jetzt wirklich nur eine persönliche Vorliebe oder, also, da kommt es ja vielleicht auch auf ein persönliches Empfinden drauf an, was man selber als kinky empfinden oder definieren würde?
Ja, ich finde das auch schwer einzuschätzen. Es gibt ja auch kinky Partys. Das sind sehr sexpositive Partys, auf denen Menschen, wenn sie möchten, auch Sex haben können. Und wo es auch sehr freizügig so klamottentechnisch hergeht. Da gibt es auch ganz oft Dresscodes, dass man sich eben ein bisschen mehr in Richtung Fetisch kleiden soll. Also Lack, wenig Stoff, wenn überhaupt Stoff und viel zeigen. Da bei den Partys geht es, glaube ich, auch mehr um diese sehr offene Auslebung von Sexualität und Vorlieben. Und da ist es aber auch egal, ob du was machst oder ob du nichts machst oder was du überhaupt machst oder ob du nur mit dem Partner, der Partnerin, mit der Person, mit der du da bist, quasi sexuell aktiv wirst oder nicht. Das ist komplett egal. Also es ist nicht dieses Swinger-Verständnis, das alle mit allen. Ich glaube, ein großer Teil von Kink oder der Kinky-Szene ist einfach diese sehr offene und manchmal auch öffentliche Auslebung. Öffentlich in dem Sinne, dass es auf Kinky-Partys passiert, nicht im öffentlichen Raum. der eigenen sexuellen Vorlieben.
Ich hatte da irgendwie neulich an so ein Beispiel gedacht, dass ja viele auf dem Pride oder so zum Beispiel auch so Masken tragen.
Mhm.
Das ist mir aufgefallen, dass es in den letzten Jahren auch immer mehr geworden ist. Und das ist keine Bewertung, sondern nur jetzt die reine Beobachtung.
Ja.
Ne, dass mir das aufgefallen ist. Und da habe ich mich natürlich schon gefragt, naja, ist es dann halt noch kinky oder ist es einfach schon so normal geworden, in Anführungsstrichen, oder alltäglich, ist vielleicht das bessere Wort, dass es eben nicht mehr kinky ist, sondern eben einfach nur eine Vorliebe, die man hat, aber kein totales Tabu oder ähnliches.
Ja, ich glaube, bei Dingen, die auf der Pride ihren Raum finden, würde ich noch nicht sagen, dass sie normal geworden sind. Ich glaube nur, dass sie da einen Raum haben, in dem sie öffentlich auch stattfinden dürfen.
Mhm. Genau, aber der Anlass war ja bloß, ne, wenn ich eben feststelle, dass bestimmte Dinge da auch schon auch sehr häufig vorkommen und Leute das auch öffentlich irgendwie so zeigen, ist es vielleicht viel mehr im Alltag angekommen, als man selber denken würde.
Ja.
Deswegen meinte ich ja, ist diese Unterscheidung zwischen, ist es einfach nur eine persönliche Vorliebe oder ist es kinky, manchmal auch sehr schwierig, obwohl ich auch finde, dass es am Ende auch total egal ist, ob man jetzt sagt, das ist meine persönliche Vorliebe oder ob man jetzt sagt, das ist
voll
mein Kink, weil am Ende bestimme ich das ja immer noch selber, wie ich persönlich das für mich labeln würde und ich für mich persönlich das beschreiben würde, wie mein Sexualleben aussieht.
Ja, ich finde auch dieses, was ist denn gesellschaftlich normal, diesen Ausdruck finde ich auch immer ein bisschen schwierig, weil jeder Mensch hat seine eigene Normalität und zu deiner gehören eben deine Interessen, deine Vorlieben, egal ob das jetzt etwas Sexuelles ist oder komplett nicht Sexualisiertes ist. Und ich habe meine Normalität und da gibt es vielleicht Überschneidungen oder eben nicht. Und würde auch keinem Menschen das irgendwie so sagen, so, ey, das ist nicht normal. So, gerade wenn es so um Sexualität geht, ist das halt sehr The Floor is Lava-Gebiet. Also, ja.
Ja.
Würde ich nicht machen.
Ja, außer natürlich irgendwie alles, was jetzt so strafrechtlich relevant ist. Und,
ja,
ne?
Ja, das ist aber auch nicht kinky.
Nee, ich wollte das aber trotzdem noch mal ganz kurz irgendwie sagen, dass das nicht missverständlich ist. Ne? Also jetzt beispielsweise alles, was so sexualisierte Gewalt oder sexuelle Handlungen an Minderjährigen, an auch beispielsweise Tieren und so weiter, ne, das natürlich braucht man nicht drüber reden. Alles, was generell irgendwie einen willensbrechenden, gewaltvollen Moment hat, ohne dass das einen Konsens hat und so weiter, ist halt, ist da raus.
Ja, da würde ich dann schon sagen, das ist nicht normal.
Genau. Also, ne, das wäre für mich auch vollkommen raus.
Ja, bei allem, was im Konsens passiert, dann ist das ja auch nicht meine Entscheidung und auch nicht mein Platz, um da eine großartige Meinung darüber zu haben. Oder zu sagen, dass meine Meinung dazu irgendwie jetzt den Raum bestimmen soll. Und deswegen ist das egal. Was glaube ich, dieses, ist es jetzt schon so eher gesellschaftlich akzeptierter oder schon Kink? Das ist halt ein Graubereich. Es gibt ja auch einen Graubereich von Kink zu Fetisch. So, nicht jeder Kink ist ein Fetisch, aber es gibt ein paar Fetische, die gehen in diese Kinky-Szene schon mit rein.
Mhm.
Und da gibt es halt immer Überlappungen und auch so Übergangsbereiche. Manchmal geht man auch von so einem Kink in einen Fetisch rein, weil man den für sich auf einmal entdeckt und so. Und trotzdem kann man das auch voneinander abgrenzen in bestimmten Aspekten.
Ja, und was beispielsweise für die eine Person, die das und das praktiziert, die würde das vielleicht noch als kinky sehen und eine andere Person, die das Gleiche vielleicht macht, würde von sich sagen, oh, das ist für mich aber schon eher fetisch. Mhm. Also, weil es ist ja, wie du das auch beschrieben hast, ne, die Übergänge sind fließend, das ist halt so ein Spektrum, ne, es ist halt nicht, es gibt das und das und das ist nur so ein Schwarz-Weiß-Denken, sondern, genau, das ist halt eben sehr skaliert und Leute würden das unterschiedlich skalieren und ich finde eben auch, da muss man, glaube ich, für sich einfach so ein bisschen gucken, wenn man dieses Label für sich überhaupt braucht.
Ja.
Also ist ja auch die Frage, ob man das überhaupt so verwenden will oder ob man halt einfach sagt, ich mag das und das besonders gerne und das braucht halt dieses Wort kinky. Vielleicht nicht, weil man das im eigenen Selbstverständnis keine Rolle spielt.
Ja, ich finde, wenn es um, aber das ist auch meine persönliche Meinung dazu, wenn es um Kink und Fetische geht, ist das auch eher immer so ein Gemeinschaftsding. Also, dass man sich eben in so einer Szene bewegt, in der das stattfinden kann. Und dass man, wenn man das, also so habe ich das für mich irgendwie immer gesehen, wenn das irgendwie, wenn ich gar nicht das Bedürfnis habe, mich damit so in einer Szene zu bewegen oder das mit anderen Menschen zu teilen, die eben nicht meine Sexualpartner sind oder so, dass das dann auch gar nicht da stattfindet, sondern dass es einfach eine persönliche Vorliebe von mir ist.
Weiß nicht, ob ich da so mitgehen würde. Ich meine, man kann ja einen Fetisch auch nur unter sich ausleben als Paar.
Voll, es ist, glaube ich, meine persönliche Interpretation dieser Begriffe, wie ich die für mich so entscheide, ob ich jetzt etwas von meinen Vorlieben als kinky bezeichnen würde oder nicht.
Ja, und die verschiedenen Sachen, die du ja auch dabei hattest, also hier so Machtspiel und so weiter, das haben wir ja auch im Text ganz klar gesehen. Da wird das ja, wie gesagt, durch Konsensfragen auch erfragt. Also von dem, was du jetzt eben auch so berichtet hast, würde man wahrscheinlich zu dem Entschluss oder Resultat kommen, dass das wohl ein bisschen kinky ist.
Vielleicht, ja. Vielleicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Bondage und Bondage-Kurse auch sehr viel auf Kinky-Partys stattfinden.
Da kann ich keine Aussage, weiß ich nicht.
Quelle, trust me, Bro.
Ja, na dann würde ich sagen, das war doch heute
Wolle in Schwarz.
Das war Wolle in Schwarz.
Ja.
Ja, das ist bestimmt auch super Material dafür.
Mhm.
Absolut, ja, geeignet.
Ist sehr fest und reißt auch nie und so. Oh, so ein gestrickter Anzug einfach.
Oh Gott, ey. Oh nee, oder vor allem, da schwitzt du ja auch drin, weil das ja Wolle ja auch so warm ist.
Kannst du so kleine Löcher mit reinstricken, weißt du? So ein Lochmuster.
Ja, die Seile oder Stricke für Bondage ist bestimmt so Hanf, oder?
Ich glaube schon, ja.
Also irgendwas Natur, also bestimmt irgendwas, was nicht auch eklig ist.
Ja, es ist auf jeden Fall kein Sisal, weil Sisal reißt dir die ganze Haut auf.
Genau, also es darf ja auch nicht zu rau sein und so weiter. Seide, Jute, Leder oder Metall? Metall?
Metallstricke? So als Ketten oder was?
Ja, wahrscheinlich.
Seide, Jute oder Metall? Da lag ich mit Hanf komplett daneben. Well.
Aber das Hanf ist auch, also Baumwolle, Hanf, Jute, Leinenhanf, ja, genau. Also auch das gibt's alles.
Ja.
Kommt wahrscheinlich immer so ein bisschen drauf an, was genau das Ziel ist. Weil ich könnte mir vorstellen, dass ein Einschnüren mit Seide sicherlich einen anderen Fokus hat als zum Beispiel mit Hanf oder so. Oder Metall.
Ja, es gibt auch Bondage-Praktiken, da kannst du eben so Schlaufen mit reinbinden und die Person dann quasi an diesen Schlaufen aufhängen.
Genau, und das würde ja mit Seide zum Beispiel wahrscheinlich nicht funktionieren.
Wahrscheinlich nicht. Also ich würde es nicht mit Seide machen, aber
Ja, irgendwie, ich kann mir das auch schwer vorstellen.
Ja, gut.
Ja, na dann würde ich jetzt mal sagen, wenn die Folge rauskommt, habt ihr noch übers Wochenende Zeit. Nächste Woche ist Weihnachten. Apropos verschnüren, denkt an eure Geschenke.
Ja.
Oder lasst euch doch selber zum Geschenk verschnüren. Von mir aus auch das.
Was immer eure Vorliebe ist, uns hört ihr auf jeden Fall am nächsten Freitag wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Ja. Tschüss.